England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo und willkommen. Heute wollen wir der Frage nachgehen, welche Rolle eigentlich Sport in England spielt. Dort gibt es ja auch ganz viel Fanatismus, dort gibt es viele große Stars, ob im Fußball oder im Tennis. Wir wollen darüber reden mit einem, der es wissen muss, weil er als Sportreporter und als PR-Mann für Sport lange Jahre in London gelebt hat. Es ist Ralf Fürther. Mit ihm das Gespräch gleich bei uns. Der heutige Britpod befasst sich mit Sport und im weitesten Sinne natürlich auch mit kultigem Sport in England. Da gehört nicht nur Golf dazu, da gehört nicht nur Wimbledon und Tennis dazu, sondern natürlich auch Fußball. Denn die Engländer sind ziemlich fußballbegeistert. Bist du das überhaupt auch, lieber Klaus?
Ich bin ein ganz großer Fußballfan, aber nur aus der Ferne und nie im Stadion.
Aha. Aber einer, der sich wirklich auskennt, ist der Journalist und Medienunternehmer Ralf Fürther. Den begrüßen wir jetzt ganz herzlich in diesem Britpod. Schön, dass du dabei bist. Hallo.
Ich grüße euch ganz herzlich. Danke für die Einladung.
Ralf, zunächst, du hast ja auch einige Jahre als Journalist in London, in England gelebt und hast einige Sportarten also hautnah mit erlebt, vertreten, vermittelt für Interviews und so weiter. Wie war da deine Tätigkeit?
Ja, ich durfte für Eurosport in der Anfangszeit von Eurosport in London tätig sein, bei der Gillette Corner. Und dann später nochmal für Sky. Ich habe für Sky Deutschland gearbeitet, aber das Mutterhaus war dann irgendwann Sky in UK. Und man muss wissen, Sky ist eine mega große Adresse in England. Der Sitz ist in Austerley, das ist in der Nähe von Heathrow. Und man könnte fast sagen, ganz Austerley ist Sky. Das ist quasi ein eigener Stadtteil. Für mich damals, wir kamen aus Unterföhring dorthin, war das immer eine völlig neue Dimension.
Wenn man jetzt mal vergleicht die Sportleidenschaft der Deutschen mit der der Engländer, was kannst du dazu sagen?
Die Deutschen sind verrückt, aber die Engländer sind noch viel verrückter. Also ich finde, sie können sich immer noch mehr. Wir lassen jetzt vielleicht in Deutschland mal die WM 2006 außen vor. Das hat sich hochgeschaukelt. Das ist sicherlich ein besonderer Event. Aber ich finde, und das war meine Wahrnehmung, sie können sich immer noch mehr begeistern. Und sie sind immer noch mehr. Und das fand ich ganz, ganz toll. In Deutschland ist ja der Boulevardjournalismus ein bisschen verrufen. In England liebt man diesen Boulevardjournalismus und man liebt den Gossip auch rund um Wimbledon, rund um Wembley, rund um die Clubs herum. Und das hat mich immer sehr gefreut. Ich habe immer viel Spaß gehabt, diese klassischen Zeitungen in England zu lesen.
Da bist du natürlich auch als tätiger Journalist immer ganz toll an Stars rangekommen. Wir reden heute noch über Boris Becker, wir reden über berühmte Fußballer und so weiter. Es gibt ja die verschiedensten Sportarten dort in England. Welche kennst du jetzt eigentlich so außer Fußball? Kennst du noch Cricket wahrscheinlich, oder, lieber Klaus?
Ja, ich kenne natürlich Croquet, aber das ist ein anderes Thema, über das reden wir mal separat. Nein, lieber Ralf, du hast es ja schon angedeutet, die Engländer sind ja schon auf den Schulen zum Sport begeistert erzogen. Und ich finde immer toll, in welcher Art und Weise sie sich auch in extremsten Sportarten wie Mattschwimmen und so weiter gegenseitig herausfordern. Und für mich, lieber Alex, sind natürlich die großen Sportarten in England ganz klar. Tennis, Fußball und Golf, die liegen in der DNA jedes Engländers.
Und welches ist da in der Reihenfolge der wichtigste Sport für die Engländer? Was hast du da feststellen können,
Ralf? Ja, das ist schon noch der Fußball. Ja, wobei ich als begeisterter Hobbygolfer, ich betone Hobbygolfer, schon auch das Golf sehr geschätzt habe. Ich durfte im London Golf Club spielen und auch in Wentworth, auch der Sitz der PGA of Europe. Und das ist schon eine andere Art, das muss ich wirklich sagen. Also ich habe das sehr genossen, diese Clubhäuser. Man kann nicht in einen englischen Golfclub gehen und auch nicht in einen irischen, ohne die Clubhäuser zu erleben. Mhm. Gibt es ja auch die Trennung, Members und Gäste. Ja gut, für die Gäste wird nicht so viel getan, aber das muss man wissen. Aber diese Clubhäuser haben eine Bedeutung. Und diese gepflegte Art, Golf zu spielen, mit dieser hohen Form der Etikette, habe ich doch auch sehr geschätzt. Auch das war für mich eine ganz andere Welt, das mal erleben zu dürfen.
Also ich mache das auch immer gern. Wenn ich mal in Schottland oder in Südwestengland oder Nordwestengland bin, was ist denn bei dir angesagt? Golf, Klaus, oder?
Ja, ich bin ja auch Hobbygolfer und habe natürlich auch in Cornwall öfter gespielt, sogar in St. Andrews, bitte das zu beachten.
Das ist aber nicht in Cornwall, das ist in Schottland.
Ich sage sogar in St. Andrews, in Schottland. Und was mir immer auffällt, ist, dass zum Beispiel auf den ländlichen Plätzen, ja, bei uns ist es ja alles sehr, sehr streng und sehr genau. Und da, die Engländer sind ja viel lässiger. Da spielst du teilweise auf steinhartem Boden. Der Platz ist 100 Jahre alt, sehr traditionsreich. Aber es wird ganz...
Du willst sagen, ein bisschen schmuddrig.
Nein, das ist überhaupt nicht. Aber es ist ganz lässig. Da steckt man jetzt nicht Millionen in das Gras. Das ist halt, wie es ist. Und wenn es noch ein Linkplatz ist, also das ist dann auch noch mal schön im Wind, ja, da geht man ganz natürlich mit um. Und das beeindruckt mich jedes Mal sehr.
So, Männer, jetzt lasst uns mal über Nummer 1 Sportart England und Deutschland reden, Fußball. Und da sagtest du, Sky hat dort den Daumen drauf, wie es übertragen wird und so weiter. Und da hast du ja lange zugearbeitet und viel organisiert und gemacht. Aber als Journalist, der in Deutschland ausgebildet ist, stößt man da in England an seine Grenzen dann, wenn organisiert wird, Interviews etc. pp., wo bei uns irgendwie der halbe FC Bayern immer gut erreichbar ist, wenn man gute Interviews vereinbart. Wie hast du das in England erlebt mit den großen Clubs, sagen wir mal, in der Premier League vielleicht?
Naja, man muss sagen, der Fußball in der Premier League hat sich ja durch die Investoren aus dem Ausland sehr verändert. Das ist ein Milliardenbusiness geworden und zwar mit noch mehr Milliarden als in Deutschland. Und da hat sich der Fußball verändert. Diese große Volksnähe zu den Stars, die gibt es dort nicht mehr. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben eine Journalistenreise gemacht und da haben wir ein FA Cup Spiel gesehen. Und wir standen in der Mixed Zone und kein Spieler blieb stehen. Wir dachten, meine Güte, ist das unhöflich. Nein, es war nicht notwendig, dass es eine Mixzone gibt. Die Spieler mussten nicht stehen bleiben. Wenn wir heute jetzt in Deutschland wieder lesen, öffnet die Kabinen, lasst uns rein, lasst uns besondere Kameraschüsse machen. Das ist in England gar nicht selbstverständlich.
Wirklich, wahr?
Ja, zu den absoluten Top-Clubs, zu den Milliardären gibt es doch ein sehr distanziertes Verhältnis, was ich sehr schade finde. Aber ich glaube, über die Jahre hinweg, seitdem die großen Investoren da sind, hat man sich daran gewöhnt.
Also konntest du gar keine tollen Spielerinterviews vermitteln an die deutschen Journalisten, die dort zu Gast waren?
Es geht um die Vorabsprache. Du konntest natürlich mit den Deutschen, und das war ja interessant auch natürlich, die deutschen Spieler zu interviewen, das ging dann über persönliche Kontakte. An dem besagten Samstag, als kein Spieler stehen blieb, haben wir eine Stunde später mit Per Mertesacker, damals bei Arsenal aktiv, haben wir plötzlich in einer Kneipe gesessen. Der war für die deutschen Journalisten da. Wir haben deutsche Journalisten eingeladen und Per Mertesacker saß wie ein ganz normaler Kneipenbesucher, ohne Bodyguard, ohne irgendjemand vom Club, saß er da und wir haben über Fußball geredet. 2,5 Stunden. Das Interview war eine Stunde angesetzt und er blieb 2,5 Stunden, weil er so viel Spaß hatte. Das fand ich unglaublich beeindruckend. Das war ein ganz normaler Pub.
Und das Ganze ja, obwohl doch in England, so ist jedenfalls mein Eindruck, ja, über ganz andere Geldsummen geredet wird, oder? Erklär doch das mal.
Ja, also ich durfte mal Richard Scudamore kennenlernen. Das muss so 2016 oder so gewesen sein. Der damalige CEO der Premier League, damals vergleichbar mit Christian Seifert, den wir ja auch in Deutschland als DFL-Chef kennen. Und der hat uns damals auch gegenüber den deutschen Journalisten das Bigger Picture der Premier League erklärt. Und da wusste ich 2016, wir werden mittelfristig den Anschluss an die Premier League verlieren. Das war mir damals klar, konnte man damals eigentlich noch gar nicht so richtig sagen. Mittlerweile weiß es eigentlich jeder, wir müssen uns in Deutschland ehrlich machen, der deutsche Fußball hat den Anschluss an die Premier League verloren. Zumindest dann, wenn es am Ende um alles geht. Man kann das ja auch mittlerweile an den Ergebnissen der Champions League nachlesen. Selbst der FC Bayern tut sich mittlerweile sehr schwer, noch in ein Halbfinale, geschweige denn in ein Finale zu kommen oder das Ding zu gewinnen.
Was für ein Glück also für den deutschen Trainer Jürgen Klopp, dass er in England so gut untergekommen ist. Den könnte wahrscheinlich bei einer Rückkehr nach Deutschland hier auch keiner mehr bezahlen. Was meinst du?
Ich hoffe, dass der Deutsche Fußballbund Jürgen Klopp nicht wirklich nach seinen Gehaltsvorstellungen für den Bundestrainerjob kürzlich gefragt hat. Denn wenn Jürgen Klopp da ausgepackt hätte und das Gehalt, das er in Liverpool kassiert, dem DFB gesagt hätte, wären die wahrscheinlich in der Otto-Fleck-Schneise nach hinten umgekippt.
Wo kommt denn das viele Geld in England her? Natürlich weiß man es teilweise aus Saudi-Arabien und so weiter. Ist es nur das oder ist es auch im eigenen Land generiert?
Nein, es ist das, Klaus. Ich glaube, das Geld ist das, was den Unterschied macht. Ich glaube, würde das alles in England bleiben und würde sich der englische Fußball auch in erster Linie aus den TV-Einnahmen und aus den Eintrittsgeldern oder Merchandising speisen, dann wäre der Unterschied nicht annähernd so groß. Wir haben in Deutschland noch die 50+1-Regel im Profifußball. Das mag man gut oder schlecht empfinden. Aber Fakt ist, in England gibt es die nicht. Die Investoren können reinbuttern, was sie wollen. Und dieses Gap, das sich da aufmacht, das ist der Unterschied, der uns letztendlich in Deutschland wehtut.
Und der Unterschied ja auch, dass zum Beispiel Sky in England, der Supersender für Sport ist, in Deutschland immer weniger an Bedeutung hat noch.
Ja, das ist ein Unterschied. Man muss da die Pay-TV-Historie kennen. Bezahlfernsehen war lange Zeit in Deutschland ja ein Schimpfwort. Man hat das, ich muss sagen, das ist erst durch die Streamer, durch Netflix, durch Amazon besser geworden. Mittlerweile ist das ein normales Produkt, was jeder eigentlich zu Hause hat. Das muss man ganz klar sagen, das ist gut. Aber die Historie von Pay-TV in England ist eine ganz andere. Und es war nie ein Schimpfwort. Es war ganz normal.
Noch eine Frage. In England ist ja in diesem Jahr der Frauenfußball natürlich bei uns auch, aber in England besonders explodiert. Siehst du da tatsächlich ein großes neues Feld?
Ich sah es nach der letzten Europameisterschaft und habe mich unfassbar gefreut, wie toll unsere deutschen Frauen gespielt hat und wie toll dieses Finale auch war. Jetzt hat es leider bei der Weltmeisterschaft zuletzt so gar nicht gut geklappt. Ich fürchte, wir werden da jetzt erstmal durch eine Delle müssen. Die WM war einfach nicht gut. Die Geschichten um die Bundestrainerin und so weiter und so fort. Das Ding hat einfach nicht gezogen. Und ich befürchte, lieber Klaus, wir werden jetzt in Deutschland, auch was den Ligafußball angeht, wieder etwas Aufbauarbeit leisten. Wir waren im Flow nach dieser großartigen Europameisterschaft in diesem Finale, dass die deutsche Mannschaft ja hätte auch gewinnen können. Und jetzt, und wir wissen, wie die Realitäten in der Liga aussehen, wir müssen wieder aufbauen und es wird jetzt wieder ein bisschen dauern.
Jetzt nochmal zurück zu deiner Tätigkeit als Journalist in England, der aus Deutschland kam, vom Sportfernsehen für Sky tätig war und ist und so weiter. Wie hast du dich denn da eigentlich zurechtgefunden? Denn du kamst ja mit deutschen Connections nach England und solltest dann dort die englischen Connections für deutsche Journalisten vermitteln. Wie schwer oder leicht war denn sowas oder ist denn sowas?
Naja, grundsätzlich sowohl bei Eurosport damals als auch bei Sky gilt man als Deutscher natürlich schon ein bisschen als Außenseiter. Die Sender sind dort sehr groß und die Wertschätzung muss man sich, ich sag's mal vorsichtig, sehr hart erarbeiten.
Wie? Ja?
Na, also ganz
Beispiel.
Ehrlich. Ja, ganz ehrlich, der Game Changer war Babylon Berlin und das Boot, unsere Eigenproduktion. Das hat jetzt nichts mit Sport zu tun, aber wir haben ja auch viele Frauen als Zuhörer und die wissen natürlich auch, wie toll der Pass, wie toll 8 Tage, wie toll Babylon Berlin ist. Und speziell mit Babylon Berlin und das Boot haben wir als deutsche Journalisten von Sky Deutschland bei Sky UK eine unglaubliche Anerkennung erfahren.
Schau an.
Ja? Im Sport ist das ungefähr equal, würde ich jetzt mal sagen. Da ist das nicht so, wir haben Bayern München und die haben ihre Clubs und das ist ungefähr auch gleiche Ebene. Aber insgesamt als deutscher Journalist, und das hattest du mich ja gefragt, in einem englischen Mutterhaus wirklich anerkannt zu haben, da musst du Großartiges bieten, Großartiges. Und das ist uns damals mit den beiden Produktionen, das Boot und Babylon, gelungen, was die Kollegen in England geschätzt haben. Und plötzlich stieg eigentlich so die Anerkennung auch im Tagesgeschäft. Also es ist unglaublich, wie man auch als deutscher Journalist, als deutscher Mitarbeiter von so einer Produktion plötzlich profitieren kann.
Ralf, das nächste große Thema ist natürlich Tennis. Und da hast du ja auch große Erfahrungen. Du hast ja in Wimbledon lange genug erlebt, wie das da zugeht. Also ich bin kein Tennisspieler. Ich habe mal gespielt, aber kann mich nicht nennenswert Tennisspieler nennen. Ich stelle mir das grandios vor, da in diesem Stadion mit großen Traditionen. Ist das heute immer noch so?
Ist ja fast eine Heiligkeit dort, ne?
Es ist schon ein besonderes Gefühl, aus dieser U-Bahn auszusteigen und dann die letzten Meter an den Häusern vorbei, dann nach Wimbledon zu laufen. Das ist ähnlich wie in Augusta. Man fühlt sich wirklich als anderer Mensch. Man fühlt sich mit einer besonderen Aura umgeben. Dabei ist man einer von irgendwie ein paar tausend Zuschauern und hat letztendlich dort überhaupt keine Bedeutung. Wimbledon fasziniert mich, weil Wimbledon es perfekt versteht, alte Traditionen beizubehalten, Stichwort Erdbeeren etc., gleichzeitig sich immer wieder zu öffnen für richtig gute Ideen, die es auch auf dem technischen Sektor gibt, und damit, speziell mit der Tradition, ein unfassbares Geld zu machen. Und dieses Branding, dieser Brand Wimbledon, ähnlich wie der Brand Augusta oder auch, wir bleiben beim Golf, der Brand British Open, den über Jahre hinweg in unserer verrückten Welt auf so einem unglaublich hohen Niveau zu halten, das fasziniert mich Unglaublich.
Wenn man bedenkt, dass Tennis sogar auf Heinrich den VIII., Henry VIII. Zurückgeht, in dessen Schlössern sogar Tenniscourts es damals schon gab, also so alt ist dieses Spiel schon, dass das auf 16. Jahrhundert zurückgeht. Aber die Faszination ist nach wie vor riesig groß und ein deutscher Name schwirrt natürlich immer noch in Wimbledon wie noch etwas rum, das ist Boris Becker. Ja, jetzt wissen wir natürlich, was dem alles passiert ist mit Gefängnis in England und dann ausgewiesen und hin und her. Hattest du mit dem auch in spezieller Weise irgendwie in deiner Zeit zu tun mit Boris?
Nie ganz direkt, sondern indirekt. Und diese Begegnungen waren nicht nur erfreulich, weil Boris doch leider mitunter auch eine gewisse Arroganz pflegt, ob gewollt oder ungewollt. Ich war auch mit deutschen Journalisten unterwegs und er war damals Trainer von Djokovic und er hat uns kein Interview gegeben. Wir haben ihn 3 Tage angefragt und er hat es verweigert, 10 deutsche Journalisten ein paar Fragen zu beantworten.
Und wieso?
Er hatte sich über irgendwas im Vorfeld geärgert, was er nie klar artikuliert hat.
Was in Sky England oder in Sky Deutschland gesendet
wurde? Was in Sky Deutschland über den Sender ging, es wurde nie klar artikuliert, weil man schätzt ja Boris Becker, muss man ja wirklich sagen, in Deutschland, auch natürlich in England, aber auch für seine Tennisleistungen über alle Maßen. Das ist überhaupt keine Diskussion. Und ich finde auch, dass er gerade auch mit meinem Ex-Kollegen Matthias Stach ganz, ganz hervorragend Tennis kommentiert. Also da hatte er die oberste Anerkennung. Die anderen Dinge, die lassen wir jetzt weg, die kennen wir ja alle. Nur, er hat es aus meiner Sicht nie wirklich geschafft, die Lichtgestalt, die Franz Beckenbauer war, und für mich persönlich auch immer noch ist, diese Rolle anzunehmen. Er hat sich immer wieder im Weg gestanden. Und die Art und Weise, wie wir ihn dort auch vor Ort erlebt haben, das war wirklich verachtend uns gegenüber. Und dabei hat ihm eigentlich niemand was getan. Und auch diese Journalisten, die dort waren, hätten nur gut über ihn geschrieben. Nur gut. Niemand hatte eine böse Absicht.
Das hat er bloß nicht geglaubt oder gewusst, wahrscheinlich. Ja, das sind so die kleinen Unterschiede.
Er ist scheinbar so frustriert, auch von der deutschen Presse. Und da muss man einfach unterscheiden, ist es eine Fachpresse, die über Tennis, über Sport schreibt, da kommt er immer gut weg und das auch absolut zurecht.
Also hat er euch keines Blickes gewürdigt sozusagen?
Keines Blickes. Wir haben es in 3 Tagen nicht geschafft, ein Interview zu bekommen. Ich habe damals meinem ehemaligen Kollegen Dirk Grosse, der damals Leiter der Sky Sportkommunikation war, eigentlich sogar verboten, ihn nochmals anzufragen, denn alles hat irgendwo seine Grenzen.
Ja, auch. Ich konnte es eigentlich nicht ganz glauben, dass es sowas gibt, der das letzte Viertelfinale spielt, bis um 22:45 abends, dass dann das erste Halbfinale spielt. Zum Beispiel Jim Courier war mittags um 4 schon fertig und hat quasi 24 Stunden gehabt zu maulen. Und Pete Sampras ähnlich, aber wir als Spieler haben leider Gottes sehr wenig und immer weniger zu sagen bei großen Turnieren. Und das ist wiederum ein Beispiel dafür.
Ralf, wie müssen wir uns denn im Detail diese Rituale vorstellen? Also was ist da anders als, ich habe ja manchmal die BMW Open erlebt und so weiter. Wie muss ich mir das vorstellen da? Also gibt es Eröffnungsrituale? Gibt es kleine Dinge, die da gemacht, getan, gesagt werden? Oder erzähl mal, fällt da was besonders auf?
In Wimbledon?
Naja, erstmal sind es ja die Schlangen. Also ich hatte damals das Privileg, dass wir akkreditiert waren, aber wir kennen ja alle diese kilometerlangen Schlangen. In Deutschland beschwert man sich schon, wenn 3 Leute an der Supermarktkasse stehen und die 2. Kasse nicht geöffnet wird. Und in Wimbledon macht man alles mit. Das fasziniert mich. Man macht dort Dinge. Auch die Erdbeeren, die man hier bei Lidl sicherlich nie kaufen würde, kauft man dort zuhauf. Man kauft gebrauchte Bälle, steht stundenlang an, um gebrauchte Bälle zu kaufen. Ob die gebraucht waren, ob das wirklich die waren, die am Center Court gespielt wurden, weiß kein Mensch. Aber es wird alles gemacht. Die Erdbeeren schmecken noch nicht mal. Ja? Die würde man hier bei Lidl und Aldi würde man die zurückgeben. Dort kauft man sie, was weiß ich, für 4, 5, 6 Pfund und sagt, meine Tochter, also sie schmecken schon anders. Stimmt, sie schmecken schlechter.
Wie gehen denn die Leute gekleidet zu Wimbledon zu spielen? Gibt's da irgendeine Kleiderordnung?
Sehr unterschiedlich. Also das, was man natürlich im Fernsehen sieht aus den Königshäusern, da seid ihr ja mehr Spezialisten als ich, das ist natürlich immer High-End. Aber letztendlich gehen die Leute da genauso mit dem Polo hin und sind Fans. Also da habe ich keine großen Unterschiede vorgefunden. Allerdings, ich habe immer gemerkt, so die letzten Meter, bevor man durch diese Eingangstür geht, an dem Museum vorbei, es ist irgendwie eine völlig andere Stimmung und die Leute verhalten sich da schon anders. Ich finde auch deutlich disziplinierter, das hat mir sehr gefallen, alles, was rund um die Plätze passiert. Es gibt ja viele, viele Außenplätze, auf denen man auch viel besser sieht. eine große Zurückhaltung mit einem großen Respekt vor den Sportlern. Das hat mir sehr, sehr gefallen und das habe ich über Jahre festgestellt.
Da haben ja nun wesentlich weniger Leute Platz in Wimbledon als beim Fußballspiel im Stadion irgendwo in London, Arsenal oder sonst wo, ja. Sind denn das auch aus deiner Erfahrung ganz andere Arten von Fans, die Fußballfans, die Tennisfans oder sowas? Unterscheiden die sich in irgendeiner Weise oder sind die einen mehr wie Hooligans und die anderen die Braven?
Also Hooligans wird man in Wimbledon nicht finden. Ich glaube, die werden auch nicht lange auf der Anlage. Nein, also ich mag dieses englische Publikum und ich durfte auch eine Woche bei den Olympischen Spielen, durfte ich als Tourist, da war ich ganz einfacher Rucksackjournalist und habe mir die Olympischen Spiele in London angeguckt. Also man verehrt diese Stars, geht unfassbar höflich mit denen um, wo sie auflaufen. Man hat einen großen Respekt vor den Top-Sportlern. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Dort gibt es keine Ausfälle. Da wird nicht rumgepöbelt oder sonst irgendwas. Das ist mir durchgehend aufgefallen. Und ich habe, glaube ich, 14 Sportarten gesehen bei den Olympischen Spielen. Und es hat mich unheimlich beeindruckt.
Es war 2012, ja. Wie hast du denn das Gefühl oder die Erfahrung von deinen Kollegen aus England? Wie gehen denn die mit den Sportlern um? Auch so brav wie das Publikum? Oder trauen die sich noch viel mehr, siehe Sun und Murdoch Medien und so weiter, als in Deutschland?
Nein, da endet der Respekt. Du hast es ja schon angedeutet. Du hast einen unglaublichen Konkurrenzkampf unter den Medienhäusern und da wird natürlich scharf geschossen. Und ich glaube, die Sportler wissen das auch. Sie wissen, auf welchen Markt sie sich da begeben und sie müssen das aushalten. Man muss allerdings sagen, das wisst ihr natürlich, durch den Internetjournalismus hat sich auch der Journalismus in Deutschland verändert. Aber nein, also da muss ich wirklich sagen, die Meute an Boulevardjournalisten, die da auch beim Fußball und so aufläuft, da bleibt kein Auge trocken. Da wird voll geschossen und da wird auch viel spekuliert, mehr spekuliert als in Deutschland. Man liebt ja dort auch das Spekulieren. Und das muss man wissen, in dem Augenblick, wo ich in diesen englischen Sportmarkt eintrete und ich spiele in der Spitze mit, muss ich mir auch sehr, sehr viel gefallen lassen.
Und es gibt ja noch das Thema Sportwetten in England. Das ist ja dort fast ein zweiter Job für die Leute, wenn sie aus der Arbeit kommen, sei es für Pferde oder für sonstige Sportarten, ne?
Ja, ich glaube, das kann man mit der deutschen Mentalität dann überhaupt nicht vergleichen. Das ist ja, also das gehört ja so ein bisschen dazu, dieses Wetten. Es wird permanent gewettet, überall gewettet, auch bei uns in der Redaktion. Also ich bin gar nicht mit dem Geld gezählt, habe ich selten, weil ich wenig gewonnen habe. Aber ich habe schon immer Geld hingelegt, weil ich wusste, es kommt gleich wieder jemand um die Ecke, der auf irgendein Sportevent wettet, von dem ich gar nichts gewusst habe, dass es an dem Abend stattfindet. Denn es wird auf alles gewettet und da musste ich mich doch stark umstellen und ehrlich gesagt, das ist wie wenn man ein Jahr in Köln ist, ist man noch kein Jeck und kein Karnevalsfan. So fühlte ich mich auch ein bisschen in England. Ich bin kein großer Wetter und da konnte ich geistig nicht so wirklich mitgehen, aber zumindest habe ich viel Geld dort gelassen.
Am extremsten ist das natürlich mit den Pferdewetten. Ich habe das selber mal erlebt. Ich bin da auch gerne hin und wieder. Und das ist natürlich bei aller Begeisterung, da komme ich wieder darauf zurück, was du gesagt hast, auch da gibt es bestimmte Rituale. Selbst bei normalen Rennen, wir wollen gar nicht über Escort reden, aber da ist natürlich ein Escort, ist natürlich, das ist das ganz große Spiel und die großen Rennen und die großen Rituale. Aber bis heute wird über alle Generationen daran festgehalten und das ist schon sehr eindrucksvoll.
Ich finde das großartig und auch für all jene Zuhörer, die heute mit dabei sind, gönnen Sie sich bitte diesen Ausflug nach England, um diese Sportstätten zu erleben. Ja, es ist schwierig, eine Karte für Wimbledon zu bekommen, aber es ist auch nicht unmöglich. Und wenn Sie einen Tag keine Karte bekommen, versuchen Sie es am nächsten Tag nochmal. Bitte, bitte, das ist mein großer Appell, versuchen Sie diese Sportarten dort zu erleben. Sie werden es nie in ihrem Leben vergessen.
Sieht man eigentlich Royals bei solchen Sportveranstaltungen, sei es Fußball oder speziell natürlich Tennis? Wie ging es da in deinen Jahren, wo du dort warst?
Man sieht sie, ja, also die laufen ja ganz normal da rein und grüßen ja auch ganz herzlich und nett. Ich habe mir das auch immer angeguckt. Natürlich geht das in 5 Minuten vorbei und dann sind sie in ihren VIP-Räumen.
Auch beim Fußball sind die gekommen?
Nein, beim Tennis.
Also schon, ja, eigentlich ist
ich
das
sie nur beim Tennis gesehen.
Die sieht man meistens nur beim Tennis oder beim Pferderennen. Ne?
Ich habe sie nur beim Tennis gesehen und da auch aus relativ großer Nähe und muss wirklich sagen, Verhalten immer tipptopp, das wisst ihr, das können die.
Und wenn ihr beiden mal ein bisschen Zeit habt, dann lade ich euch mal ein, mit mir Croquet zu spielen. Denn das ist zwar eine ruhige Sportart, aber es ist großartig.
Durch die kleinen Tore durch.
Die kleinen Tore, die Hoops. Ja.
Habe ich im Garten.
Ja, das musst du machen. Es ist toll. Und in England findest du das. Die Familien spielen es in den Parks. Sie spielen es in ihren Gärten mit der Großmutter. Viele ziehen sich noch wie früher weiß an dazu. Es ist eine Freude.
Viele Herrenhäuser hatten das ja früher als eigenen Court, einen Croquetplatz. Ja. Ja, also das siehst du auch in Churchill-Häusern oder sowas. Also da ist das durchaus üblich.
Ja, genau. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dabei mal schlagen würde, lieber.
Ach, also kommt drauf an, wohin du schlägst. Abschließend, lieber Ralf Fürther, als Deutscher in England, dein Fazit, die Zeit interessant gewesen oder sagst du, muss ich nicht nochmal haben? Und wie hast du dort eigentlich so deine Lebensqualität erlebt?
Das war eine ganz spannende Zeit. Bei Eurosport war ich ja damals noch sehr jung, war ein Newcomer im Journalismus. Ich habe das sehr genossen. Ich würde es jedem jungen deutschen Journalisten, Journalistin zu empfehlen, auch das zu versuchen. Vielleicht ein Praktikum bei der BBC zu bekommen, darüber zu gehen, vielleicht mal bei einem Fußballclub zu arbeiten. Mach das bitte. Einfach mal den Schreibtisch tauschen, die Komfortzone in Deutschland zu verlassen, darüber zu gehen. Ich möchte keine Sekunde dort missen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, probiert es, ob bei Sky UK oder ist man, die Adressen sind ja bekannt. Und wenn es, oder in St. Andrews in den Pro-Shop zu gehen. Es ist völlig egal, das zu erleben, zu miterleben, sich dadurch auch eine Meinung zu bilden. Davon halte ich sehr viel.
Schönes Schlusswort. Das war mal Sport im Britpot zwischen Deutschland und England. Tolle Erfahrungen. Wir sagen ganz herzlichen Dank, lieber Ralf Fürther. Servus.
Alles Gute. Servus. War sehr eindrucksvoll.
Ich danke euch ganz herzlich.
Diese Folge des Britpot wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.